Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst den Predigttext lesen, Psalm 32. Von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Liebe Gemeinde, das Größte, was wir in unserem Leben haben können, ist, wenn unsere Missetaten vergeben sind. Wenn unsere Schuld, die wir haben, bedeckt ist. Ja, wenn unsere Sünden vergeben sind, wenn sie uns nicht angerechnet werden. Kein Geld der Welt kann dies aufwiegen. Keine Freundschaft, keine Gemeinschaft, kein Wissen. Niemand kann sich irgendeinen Glauben erdenken, der das wert ist. Keine Zaubermächte dieser Welt können das schaffen. Kein sozialer Hilfsdienst dieser Welt kann dies erreichen. Keine Welthungerhilfe, kein netter Psychologe und auch keine spiritistische Sitzung. Das Größte, was wir in unserem Leben haben können, ist, wenn unsere Missetaten vergeben sind. Wenn unsere Sünde vergeben ist, wenn unsere Sünde nicht angerechnet wird, unsere Schuld bedeckt ist. Das ist das Größte, was wir in unserem Leben erleben können. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben ist, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Ich freue mich an diesem Morgen, dass auch bei anhaltender Hitze und bei unattraktiver Luft in diesen Räumen so viele den Weg in diesen Raum gefunden haben. Dieses Wetter verlockt zu vielem, aber vermutlich kann es nicht dazu verlocken, dass wir uns in einen stickigen Raum begeben, um eine Predigt zu hören. Aber glaubt mir, weder ich, noch eure Eltern, noch irgendjemand hat euch heute hierher geführt. Es ist Gott alleine, der euch unter sein Wort ruft, der euch unter sein Wort führt und der euch unter seinem Wort hält. Und es ist gut, heute hier zu sein, denn Psalm 32 hat etwas Wichtiges ich würde sogar sagen, etwas sehr Wichtiges zu sagen. Deshalb nannte David diesen Psalm auch Maskil. Ein anderes Wort dafür ist eine Unterweisung oder eine Lehrunterweisung. Was er zu sagen hatte, beinhaltet eine ewige, eine anhaltende, eine andauernde, eine wichtige Aussage, die es wert ist, dass man sie lernen soll, dass man sie behalten soll. Was auch immer wir lernen, wenn es gut ist, dann müssen wir es lernen, auswendig lernen, behalten und leben. Das ist der Sinn und Zweck eines Lehrpsalms. So lasst euch das, was wir in diesem Psalm hören, sagen als eine Aussage, die David mit einem ganz bewussten Ziel und Zweck gesagt hat, nämlich uns zu unterweisen, diese wichtige Aussage zu kennen und aufzunehmen. Vielleicht fragt ihr euch manchmal auch, warum Psalme eben anders anfangen als andere Kapitel in der Bibel. Manchmal fragt man sich, wie wichtig ist es eigentlich, dass am Anfang eines Psalms der Verfasser steht, dass da steht von David. Hier in Psalm 32 ist es sehr wichtig, denn David redet als einer, der eine schwere Sünde begangen hatte. Er hatte Ehebruch begangen und mit einer fremden Frau, mit dieser Frau des Ehebruchs, ein Kind bekommen. Der König von Israel hatte in einer Art Raubzug seine Nachbarn Uriah ausgeraubt und ihm seine Frau weggenommen. Dem Mann, der nur eine Frau hatte, hat er diese Frau weggenommen und hat ihn danach direkt in den Tod geschickt. Und wenn wir genau hingehört haben in 2. Samuel 12, dann wird diese Begebenheit zweimal beschrieben. Im Übrigen kommt dort der Name Uriah öfter vor als der Name Bathsebas. Auch das können wir bemerken. Aber in zweierlei Weise wird von Uriah geredet. Einmal davon, dass David ihn umbrachte. Und einmal davon, dass er ihn von den Amoritern umbringen ließ. Es wird hier so wie gleichgesetzt. Ganz gleich, ob er ihn nun selbst mit dem Schwert erschlagen hätte oder ob er ihn als König an die Front schickt, dort wo er genau weiß, dass er getötet wird, beides ist gleich. David hat diesen Uriah umgebracht. Er hat ihn in den Tod geschickt, um seine Frau zu rauben. Und dennoch reden wir über David. David war nun doch dieser Mann, der Saul nichts zu Leibe tun konnte, als er die Chance hatte, ihn zu töten. Als er ganz nah dran war, da schnitt er ihm einen Teil seines Rockes ab, aber er tötete Saul nicht. Bewahrt vor der Sünde wählte er einen anderen Weg. David hatte Respekt vor seiner Salbung und auch vor der Einsetzung Sauls zum König. Er wollte in seinem Leben mehr darauf vertrauen, von Gott geführt zu sein, als etwas anderes, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. David war davon geprägt und er lebte sein Leben getreu den Pfaden Gottes. Saul war der König, der sich mehr nahm, als Gott ihm gegeben hatte, der darüber hinausging, der seine Macht ausnutzte. David tat das nicht. Es war nicht Davids Hand, die Saul umbrachte. Genau deshalb müssen wir hier an dieser Stelle von diesem David hören. Denn er ist es, der spricht. Es ist ein Psalm Davids. Und dieser Mann David, nun, der redet hier tief gekränkt von sich selbst, von seinem eigenen Wesen, geprägt davon, dass er gegen Gott gesündigt hatte. Psalm 32 ist vermutlich einige Zeit nach Psalm 51 geschrieben worden, nach jenem ganz bekannten Bußpsalm. Und dennoch ist es der gleiche Gedanke. David ist geprägt davon, dass die Sünde ihn zersetzt hatte, dass sie Besitz genommen hatte von ihm. Und er ist hingetrieben davon und bewegt davon, welche Folgen die Sünde hat. Doch schauen wir ganz genau hin, wie David diesen Psalm anfängt. Obwohl es wohl im klassischen Sinne ein Bußpsalm ist, ist das erste Wort eben nicht Buße. Das erste Wort ist Glück. Das erste Wort ist Seligkeit. Das erste Wort ist Heil. Wohl dem, dessen Missetat vergeben ist, dessen Sünde bedeckt ist. Ja, David hatte eine üble Tat, eine Übertretung, eine Missetat begangen. Aber wohl dem, dessen Missetat vergeben ist. Der Beginn ist eben der Blick auf hin zu Gott. Das ist wahre Gotteserkenntnis, die David hier hat. Wohl dem, dessen Missetat vergeben ist. Ja, wem Gott vergeben hat, dem geht es gut. Sein Blick ist nicht auf sich selbst. In erster Linie, sein erster Gedanke ist, wohl dem, der von dem Herrn gesegnet wurde, dem der Herr nicht anrechnet. Die Menschen begehen Missetaten. Wir sündigen, alle Menschen sündigen. Und Gott vergibt sie. Alle Menschen sind Sünder in ihrem tiefen Kern. Aber der Herr ist es, Gott selbst ist es, der diese Sünde bedeckt, der sie zudeckt, der sie umgibt, einhüllt, ummantelt. Der Mensch selbst ist schuldig, muss sein Leben in irgendeiner Weise immer damit verbringen, sich mit seiner Schuld auseinanderzusetzen. Auf zweierlei Weise. Wir reden sie uns entweder schön oder wir verzweifeln daran. Wohl dem Menschen, dem Gott, der Herr, keine Schuld anrechnet. Wenn Gott diese Schuld nicht anrechnet, denken wir daran, es gibt so vieles, was uns von Gott wegführt. Es gibt so vieles, was gegen uns gerichtet ist. Es gibt so vieles, was uns belastet. Und wie gut hat es der Mensch? Wie wohl ist es dem, dem die Sünden vergeben ist? Bedenken wir die Größe und halten wir inne an der Stelle und denken wir einmal nach, was das heißt. Dieser Psalm besteht nicht darin, 11 Verse so schnell wie möglich aufzusaugen. Es geht nicht darum, hier alles in einer Art McDonald's-Mentalität schnell aufzufuttern und zu vergessen. Nein, dieser Psalm ist klar gegliedert und er fängt an mit der wichtigsten Aussage. Die wichtigste Aussage steht ganz am Beginn. Sie ist wie ein Hammer in unseren Ohren. Nicht wohl dem, der heute Weltmeister wird. Nicht wohl dem, der das meiste Geld hat. Nicht wohl dem, der in irgendeiner Weise irgendeine Philosophie ersinnt. Nicht wohl dem weisesten Menschen. Nicht wohl dem weisesten Gelehrten, sondern wohl dem, dessen Sünden vergeben sind. Dessen Sünde bedeckt ist. Wenn wir in unsere Bibel schauen und wenn wir über eine Übersetzung verfügen, die im ersten Satz sagt, wohl dem, dessen Sünde zugedeckt ist, schätzt euch glücklich. Denn es gibt leider auch Übertragungen, die an dieser Stelle sagen, wohl dem Menschen, dessen Sünden vergeben sind. Aber das ist hier nicht gemeint. Wenn ihr vor euch eine Bibel liegen habt, in dem steht, wohl dem die Sünden vergeben sind, dann ist dies falsch. Denn gemeint ist die Sünde, die in dem Menschen lebt, die ihn treibt. Die Sünde des alten Adam, die ihn eingenommen hat, die ihn beherrscht. Die von Generation zu Generation weitergeht und den Menschen von Gott wegtreibt. Es ist in dieser ersten Passage, in diesen ersten zwei Versen bewusst von David so gewählt, dass er eben nicht nur mit einem Scheinwerfer auf diese Sündhaftigkeit des Menschen leuchtet, sondern eben mit drei. Missetaten, ein großes Wort, wir verstehen das, Übertretung, ja, wir machen Dinge falsch. Wir könnten sagen, das akzeptieren wir vielleicht noch. Aber akzeptieren wir auch, dass wir in unserem Kern verdorben sind, dass wir ein fauler Apfel sind, dass wir eben eine Sünde in uns tragen, die bedeckt sein muss? Manch einer scheitert daran. Es ist leicht zu sagen, naja, heute habe ich meinen Bruder schlecht behandelt. Heute habe ich dies und das falsch gemacht. Ja, ich habe gesündigt. Ich habe deine Gesetze übertreten. Wie schwer fällt es doch dem Menschen zu sagen, mein Kern ist faul. Da stinkt was. Das muss raus. Das muss weg. Das muss bedeckt sein. Es fällt den meisten Menschen viel schwerer. Und wenn wir hier nun lesen an dieser Stelle, dass unsere Sünden zugedeckt sind, da trifft das eben nicht den Kern. Es trifft nur den Mantel. Im Kern, da ist die Sünde. Aber außen herum, da sind eben Sünden. Ja? Wer eine Bibel zur Verfügung habt, in der von der Sünde die Rede ist, dann habt ihr es viel leichter, hier den Zugang zu finden. Seid froh darum. Aber dies ist kein Vers, der dazu dient, Bibelübersetzungen zu vergleichen. Er will uns auch nicht sagen, da gibt es Übersetzungen, die sind so oder so. Sondern er sagt uns ja, da ist ein Kern, der ist verdorben, aber wohl dem, der diese Sünde von Gott vergeben bekommen hat. Es ist vielleicht so, dass in unserem Leben uns oft von anderen Menschen etwas vorgeworfen wird. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben aussieht, ob das öfter mal passiert. In unseren weltlichen Dingen, vielleicht aber auch in unseren geistlichen Dingen. Wo jemand auf uns zukommt und uns irgendetwas vorhält. Und manchmal geschieht das durchaus zu Recht. Manchmal machen wir Fehler, bei denen wir andere verletzen und wir können froh und dankbar sein dafür, dass sie es uns sagen. Aber wisst ihr, was wie so ein Widerhaken in unserem Leben ist? Wenn der andere nicht loslassen kann. Wenn er uns dies ständig immer und immer wieder auf das Butterbrot schmiert. Wenn er immer und immer wieder damit hochkommt. Da gibt es Kinder, die einmal was Falsches gesagt haben und ihre Eltern reden nicht mehr mit ihnen. Da gibt es Kinder, die etwas Falsches getan haben, vielleicht etwas Schlimmes, und ihre Eltern reden nicht mehr mit ihnen. Das Großeltern, die ihre Familie verwerfen, nur weil irgendetwas falsch gelaufen ist. Liebe Leute, wie gut, dass wir einen Gott haben, der so nichts denkt. Und das ist hier gemeint, wenn wir hören, dass der Herr dir deine Schuld nicht anrechnet. Dass er eben dies nicht mehr auf das Butterbrot bringt. Dass es dich nicht verfolgt. Dass es nicht auf dir lastet wie eine Bürde, wie ein Rucksack, der zu schwer ist, um dass du ihn tragen kannst. Wie gut, dass Gott hier nicht rechnet. Wohl dem, dem der Herr seine Schuld nicht anrechnet. Das ist hier gemeint. Da ist Schuld. Und Gott hätte ein gutes Recht, uns dies immer und immer wieder vorzuhalten. Dummerweise denken wir Menschen immer wieder, dass wir alles unter Kontrolle bekommen. Und der Satan verblendet unsere Sinne immer und immer mehr. Wir glauben, unsere eigene Einschätzung sei etwas Gutes, auf das wir uns verlassen können. Das ist aber falsch. Tödlich falsch. Nur wenn Gott, der Herr, dir vergeben hat, nur dann bist du wirklich frei. Aber wenn es so ist, wenn Gott dir diese Last von den Schultern genommen hat, dann hast du die größte und die sicherste Garantie der Welt. Ist es nicht so? Ist es nicht wirklich das Beste, was wir haben können? Schaut euch um, was schon durch eure Finger zerronnen ist. So stabil es noch war. So fest es noch schien. Wie eine Trutzburg ist uns vieles im Leben erschienen. Es ist zerronnen. Wenn wir mit Luther sprechen wollen, dann hat er auch gesagt, lass fahren dahin, lass es gehen, was auch immer es ist. Nicht nur, es kann passieren, sondern lass es gehen. Wenn es uns auffällt, wenn wir uns darauf vertrauen wollen, dass irgendetwas uns Halt und Festigkeit gibt, dann ist es ein tödlicher Trugschluss. Die größte und sicherste Garantie haben wir darin, dass Gott unsere Schuld nicht anrechnet. Kein Geld, keine Weisheit, keine Religion, keine Philosophie, kein Psychiater, nichts auf dieser Welt kann uns das ersetzen. Und liebe Leute, noch nicht einmal eure Familie. Wir können in Familien aufwachsen, die so weit weg von Gott sind. Und trotzdem können wir gewurzelt sein in ihm, Garantie finden in ihm. Wir können so weit weg sein, wie wir es uns nur irgendwo vorstellen können. Es ist das Höchste, es ist das Größte, was wir uns vorstellen können, dass Gott unsere Schuld vergibt. Und davon redet David hier. Er sagt, nicht mein höchstes Gut ist meine Weisheit, mein Leben, alles, was ich getan habe, sondern das höchste Gut, das ich habe, das ist mein Gegründetsein in dem Herrn. Lass uns noch zwei weitere Gedanken heute in diesem Text aufgreifen. Einmal gibt es ja nun, ich hatte das schon angedeutet, insgesamt nur 12 Psalme, die sich Maskil oder Lehrpsalm nennen. Und sehr gern wird diese Kleinigkeit auch überlesen. Aber auf einen kleinen Unterschied zwischen zwei Psalmen möchte ich uns heute hinführen. Leider können wir beide Psalme nicht ganz lesen und nebeneinander stellen, aber vielleicht könnt ihr das einmal in Ruhe tun und zwei Psalme vergleichen, nämlich Psalm 14 und Psalm 53. Es sind zwei Psalme, die in der Bibel fast wortgleich erscheinen. Wenn wir die Übersetzung nehmen, sind sie fast identisch, aber es gibt einen ganz klaren Unterschied. Psalm 53, schlag mir mal Psalm 53 auf. Psalm 53, das ist, obwohl er fast den identischen Wortlaut hat, der Lehrpsalm der beiden. Das ist der, der zur Lehre geschrieben ist. Ist das nicht überraschend? Zwei Psalme, die sehr ähnlich sind, die fast gleich sind, und doch zu einem wird gesagt, das ist der Lehrpsalm. Lernt es. Psalm 53 und Psalm 14 sind im Grunde ja dadurch bekannt, dass sie in Römer 3 zitiert werden, im Ausschnitt davon, und uns ganz klar vermitteln, dass da kein Mensch vor Gott gerecht ist. Dass keiner vor Gott bestehen kann. Paulus nimmt das auf, in Römer 3. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu diesen beiden Psalmen. Es ist Psalm 53, der in seinem ganzen Kontext den allgemeinen Namen Gottes, den Gottesnamen nimmt. Und Psalm 14, das ist im Grunde der Psalm, der in seinem kompletten Text eher den Namen des Bundesgottes bevorzugt. Also der den Blick hat auf den Bund, auf das Israel. Der im Grunde ein bisschen eine andere Anrede Gottes bevorzugt. Es ist Psalm 53, der die Anrede bevorzugt, Gott als den Gott aller Menschen, als den Schöpfergott zu sehen, der über allem steht. Der etwas allgemeiner ist. Das ist der Lehrpsalm unter den beiden. Paulus selbst nimmt diesen Gedanken auf, zitiert ihn in Römer 3. Und wenn wir dann im Römerbrief weiterlesen, und lasst uns kurz den Römerbrief aufschlagen, Römerbrief Kapitel 4, kurz danach zitiert Paulus einen weiteren Psalm. Lesen wir einmal Römer 4 ab Vers 3. Ich lese mal die Passage durch. Das ist gerade hier die richtige Übersetzung. Neben dafür. Römer 4 ab Vers 3. Ich lese uns mal die Passage bis Vers 12, damit wir mal sehen, in welchem Zusammenhang nun Paulus diese wertvolle Aussage, dieses Wohl dem, hineinpasst. Ab Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Also in dem Sinne, dass Gott verpflichtet ist, dem, der die Werke tut, etwas zu geben. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist der Hauptgedanke. Jetzt, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Kommt uns das bekannt vor? Gilt nun diese Seligpreisung dem Beschnittenen oder auch dem Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten war oder als er noch unbeschnitten war? Die Antwort, nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Zuerst einmal in dieser Passage knüpft Paulus in Vers 6 an eine Aussage an, die er aus dem ersten Buch Mose Kapitel 15 zitiert. Es ist interessant zu wissen, dass dort steht. Es ist der Bundesschluss Gottes mit Abraham. Und aus dieser Passage heraus greift Paulus den Gedanken und sagt, ja, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Hier startet Paulus in seinem Gedanken. Und er kommt darauf, dass auch David Gerechtigkeit aus Glauben bezogen hat. Und eben genau das an dieser Stelle meint. Wenn es um Werke ginge, dann wäre David jetzt verloren. Es geht aber nicht um Werke. Er hatte alles zum Aufbau seiner Werke von Gott bekommen. Aber er hat es verspielt. Er hat es aufs Spiel gesetzt mit Bathseba. Er hat lang sein Leben im geraden Weg gelebt. Und dann ist er abgewichen. Er wäre verloren. Aber nun, das ist nicht der Weg, in dem gerechtfertigt wird. David kann sich nicht hinstellen und kann sagen, ja Herr, ich bin beschnitten, ich berufe mich darauf. Nein, auf was beruft er sich? Er sagt, wohl dem, der beschnitten ist. Nein, nein, er sagt nicht wohl dem, der beschnitten ist. Er sagt, wohl dem, die Sünden, die Übertretungen vergeben sind. Wohl dem, dessen Sünde, dessen Kernsünde bedeckt ist. Und genau so nimmt Paulus diesen Gedanken hier auch auf. Auch David wurde ohne Werke gerechtfertigt. Gott hat David Gerechtigkeit gegeben. Vielleicht kamen die Juden auf die Idee, dass es da einen Unterschied gab zwischen Abraham und zwischen David. Vielleicht haben sie aber auch schon erahnt und gemerkt und gespürt, dass man nicht erst Israelit, nicht erst Jude werden musste, nicht erst beschnitten sein musste. Das war nicht der Weg zum Heil. Soll ich verkünden, es gibt keine Vorbedingungen zum Glauben. Wir haben einiges anklingen lassen. Ihr müsst nicht in einer Familie aufgewachsen sein, in der alles in Ordnung ist. Ihr müsst nicht in eurem Leben so leben, dass es irgendwelche Vorbedingungen gibt. Ihr müsst nicht Rituale einhalten. Ihr müsst nicht dies oder das tun, die richtigen Werke tun. Nein, ihr müsst diesen Jesus ergreifen, den ihr erkannt habt. Ihr müsst verstehen und glauben, dass es das Höchste ist, was in eurem Leben passieren kann, dass ihr diesen Jesus ergreift. Wohl dem, dem die Sünden vergeben ist. Nun, die hat er bezahlt. Die können nicht wir bezahlen. Wenn du noch nie in deinem Leben verstanden hast, warum Jesus dort ans Kreuz gegangen ist, so er hat es getan, um deine Sünden zu vergeben. Wenn du dies verstehen kannst, dann ist er auch dort am Kreuz für dich gestorben. Abraham selbst in seinem Vertrauen hat sich nach diesem Schluss, nach diesem Bundesschluss Gottes nicht darauf verlassen, dass es irgendwelche Auswege, sogenannte dritte Wege gibt. Denkt einmal daran, wie er mit Isaak auf den Berg stieg, um ihn zu opfern, seinen eigenen Sohn zu opfern. Gott hat ihm gesagt, hier in 1. Mose 15, schau in den Himmel, zähl die Sterne, wenn du es kannst. Setz dich hin und zähl. So viele Nachkommen werde ich dir geben. Und da war dieser Isaak und dann, was glaubte Abraham an den dritten Weg? Daran, dass es einen Ausweg geben wird? Nein. Er glaubte nicht an einen dritten Weg. Er glaubte schlicht und einfach daran, dass Gott diesen Isaak von den Toten auferwecken wird. Er glaubte nicht an, da ist Abraham, da ist Gott und da ist ein dritter Weg, sondern er glaubt an diesen einen Weg. Dieser eine Weg ist Gott allein. Das ist der Weg, an den wir auch glauben sollten. Das ist der Weg, in dem wir hier unterwiesen werden. Das ist unsere Unterweisung, dass wir eben in diesem Weg, auf dem Fundament, das Wohl uns, die uns unsere Sünden vergeben sind, dass darauf der Weg Gottes gegründet ist. Kein dritter Weg, kein Kompromiss zwischen meinem Leben und Gottes Plan für mein Leben. Es gibt nur einen. Wenn du Gott in deinem Leben erkannt hast, wenn du mit ihm lebst, geh den Weg Gottes. Wenn dein Weg dich woanders hinführt, stoppe und geh den Weg Gottes. Und denk daran, dass wir hier konfrontiert werden mit der vielleicht lieblichsten Nachricht der Welt. David hat erkannt, dass es keinen Sinn hat, dass es dumm ist, etwas verschweigen zu wollen. Sein Leben in die Dunkelheit, er hat es in die Finsterheit hineingeführt. Er wollte es verschweigen. Und dann heißt es hier, verschmachteten meine Gebeine. Bei Gebeine sollten wir nicht an die Füße, sondern an die Beine denken, sondern an die Knochen. Was hier die Gebeine sind, das ist unser Skelett, das unser Körper zusammenhält. Täglich hat er geheult. Gottes Hand lag auf ihm. Er verdörrte. Der Saft wich aus seinem Körper. Das können wir vielleicht heute nachvollziehen. Wenn wir da sitzen würden, in der Sonne austrocknen würden. Wir brauchen genau einen Tag. Und dann macht unser Gehirn nicht mehr mit. Einen Tag in der Sonne und wir sind ausgetrocknet. Und schauen wir einmal in die Verse 3 und 4. Wisst ihr, was das führende Wort ist, was die führende Perspektive ist? Ich, mein, mir, mich, meine Gedanken. Alles an diesem Menschen hat sich um ihn gedreht. Ich wollte es verschweigen. Meine Gebeine, mein täglich Heulen. Mein Saft vertrocknete mir. Solange ich auf mich gucke und mir meine eigene Lösung ersinne, der Weg des Menschen, er führt in die Trockenheit, er führt in die Dürre. Wir trocknen aus. Da bleibt nichts mehr, da bleibt kein, ich freue mich an dem, dass Gott mir meine Sünden vergeben hat. Da bleibt nur noch, ich brauche nach meiner ersten Lösung eine zweite, eine dritte, eine vierte Sünde, eine fünfte Sünde und noch eine drauf und noch eine drauf. Es wird immer schwieriger, es wird komplizierter und es wird immer dunkler. Und schauen wir aber auch auf diesen Wandel in Vers 5. Auf einmal ist dieses Ich, mir, mein weg in diesem Psalm. Da bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Da kommt das Licht in Davids Leben. Jetzt bekennt er und spricht, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Liebe Leute, in diesem Psalm gibt es 4 Pausen, 4 Abschnitte. Aber jetzt kommt keine. Jetzt geht es direkt weiter. Die Antwort darauf ist, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Hier ist keine Pause. Hier ist kein Selah. Nach dem Bekennen ist das Vergeben. Das ist eins. Hier gibt es keine Pause. Wenn du bekennst, dann ist es Gott, der dir vergibt. Bekennen und vergeben ist eins. Wer das versteht, wer das wohl versteht, lebt in diesem einen, in diesem Gedanken des Bekennens, des Vergebens, in einem. Das ist die Perspektive in diesem Vers 5. Gott vergibt, er tut es gewisslich, freudig. Vielleicht bist du auch an einem Punkt, dass die Dunkelheit in deinem Leben dich umgibt. Der Weg zum Licht ist ganz kurz. Wandle das Ich, mein, mir, deine Lösung in eine Lösung Gottes. Setz dich hin, bekenne deine Sünde vor Gott. Ich habe mal in einem guten Buch gelesen an dieser Stelle, es geht hier nicht darum, einem Menschen irgendetwas zu bekennen. Keinem Pfarrer, keinem Pastor, keiner Kongregation, keiner Runde. Es geht kein darum, dass man vor eine Gruppe treten muss, um irgendetwas zu bekennen. Es geht darum, dass du die Sünde, die dich in die Dunkelheit führt, dass dieser Kern, der dich einnimmt, dass du ihn vor Gott bekennst. Es geht darum, dass du vor Gott rein wirst und von Gott diese Reinheit bekommst. Lasst uns zum Abschluss noch eine Stelle aus dem Neuen Testament aufschlagen, in der wir einen ähnlichen Gedankenzug haben, der uns genau diese Gedanken wiederbringt. 2. Korinther 5, ab Vers 18. Setz mal ab Vers 18 bis in das Kapitel 6 hinein nach Vers 2. Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn wir denn Mitarbeiter sind, so ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn er spricht, ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört und dir am Tag des Heils geholfen. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Wir haben uns vor einiger Zeit auch hier in der Bibelstunde darüber unterhalten, dass Gott Zeiten hat, dass er Tage hat. Jetzt ist der Tag des Heils. Wenn du deine Sünde verstehst und bekennst, wenn du von dem Ich zu dem Herr, hilf mir, Herr, vergib mir, lass mich versöhnt sein in deinem Sohn Jesus Christus, verstehst, dann ist für dich der Tag des Heils gekommen. Wohl dem, dem die Sündenschuld bedeckt ist. Du bist mein Schirm, du wolltest mich vor Gefahr behüten. Mit Rettungsjubel mich umgeben. Für alle, die dies verstanden haben, dass unser Wohl unser Glück geborgen ist, in dem, dass Gott uns vergeben hat. Für alle, die gilt, lasst uns einstimmen in diesen Rettungsjubel. Lasst uns freuen, lasst uns jubeln, lasst uns singen. Lasst uns Gott preisen und ihm alle Ehre geben. Amen.